Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Spanien ist Ministerpräsident Sanchez mit seinen Sozialisten als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Mit knapp 29% der Stimmen konnte er deutlich hinzugewinnen. Allerdings ist er immer noch weit von einer Regierungsmehrheit entfernt. Erwartet werden nun schwierige Gespräche mit der linken Partei Podemos und Regionalparteien. Die Konservativen verloren deutlich. Zugleich zog eine neue ultrarechte Partei ins Parlament ein.
Die Morgenzeitungen titelten es einhellig. Pedro Sanchez ist der klare Sieger dieser Wahl. Selbst die konservative Presse erkennt das grummelnd an. Der erwartete Rechtsruck ist ausgeblieben. Ich hatte auf einen Wechsel gehofft, aber es sieht so aus, dass die Spanier noch nicht aufgewacht sind. Ich glaube, viele Menschen hatten Angst vor der Rechten. Das hat sie mobilisiert und deswegen haben viele links gewählt. Das rechte Lager ist geschwächt. Die konservative Volkspartei PP abgestürzt. Sie hat ihren Stimmenanteil fast halbiert. Enttäuschte Anhänger waren zu den Ultrarechten von Vox abgewandert, die einen härteren Kurs gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung fordern. Vox ist jetzt ins Parlament eingezogen, wenn auch nicht so stark wie erwartet. In der Nacht präsentierte sich Pedro Sanchez vor seinen Anhängern selbstbewusst und zuversichtlich. Der politische Alltag dürfte ihn allerdings schnell wieder einholen. In der Partei werden jedenfalls schon die Optionen diskutiert, die die Sozialisten jetzt haben. Ich bin mir sicher, dass wir regieren können, möglicherweise als Minderheitsregierung mit punktuellen Pakten oder vielleicht doch mit einem breiteren Bündnis. Eine Koalition also, aber mit wem? Die nationalliberale Bürgerpartei Ciudadanos hat bereits abgewunken. Das Linksbündnis Podemos hätte Interesse, möchte im Gegenzug aber Ministerämter. Zudem hätten auch Sozialisten und Podemos zusammen keine absolute Mehrheit. Im Parlament wären sie auf die Unterstützung kleinerer Regionalparteien angewiesen.
Regieren bleibt in Spanien eine schwierige Angelegenheit. Pedro Sanchez hat jetzt zwar eine stabilere Machtbasis, es sieht aber danach aus, dass er sich die Mehrheiten für seine Gesetzesvorhaben immer wieder neu organisieren muss.
In der Diskussion über eine CO2-Steuer legt sich die CDU noch nicht fest. Generalsekretär Ciemiak stellte ein Klimaschutzkonzept seiner Partei in einigen Wochen in Aussicht. Ob darin auch auf eine Steuer gesetzt werden soll, um das klimaschädliche Treibhausgas zu reduzieren, blieb offen. Umweltministerin Schulze von der SPD wirbt für eine CO2-Steuer, will aber die Einnahmen auf anderen Wegen den Bürgern zurückgeben.
Wird es hier an der Zapfsäule demnächst teurer? Eine Steuer auf CO2 könnte dazu führen. Ob sie das geeignete Mittel ist, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen, darüber herrscht Uneinigkeit. Die CDU tritt heute auf die Bremse. Eine CO2-Steuer sei nicht die erste Wahl der Partei.
Erstens belastet dies die Bürgerinnen und Bürger und auch die Industrie. Und zweitens führt es dann nicht zum Erfolg. Deswegen wollen wir ein erfolgreiches Konzept umsetzen, in dem beispielsweise wir uns nicht nur am Markt orientieren, sondern an dem erfolgreichen Regelungen zum Zertifikatehandel.
Eine CO2-Steuer aber ist Teil des Klimaschutzgesetzes von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze, das bis Ende des Jahres verabschiedet werden soll.
Klar ist, wir müssen in Deutschland unsere Klimaziele erreichen. Dafür werden wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen brauchen. Aus meiner Sicht kann eine sozial ausgeglichene CO2-Besteuerung da mithelfen.
Wie genau die aussehen könnte, das rechnet Schulzes Ministerium gerade durch. Die CSU will die CO2-Steuer auf Sprit auf keinen Fall. Schon am Wochenende eine klare Absage durch Alexander Dobrindt und heute nochmal durch den Verkehrsminister.
Wenn man Mobilität und Logistik verteuert, dann trifft es pur den ländlichen Raum. Und das widerspricht wiederum dem Ziel aus dem Koalitionsvertrag, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Die CSU ist definitiv gegen eine CO2-Steuer. Aus der CDU-Spitze ist zu hören, nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Und die SPD hat noch kein schlüssiges Konzept. Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass eine CO2-Steuer Teil des Klimaschutzgesetzes wird, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll.
Die Gesetzesinitiative von Arbeitsminister Heil für bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche sorgt in der Koalition weiter für Diskussionen. Wirtschaftsminister Altmaier sieht in solchen Regelungen mögliche Hindernisse für die Konjunktur. Aus der Unionsfraktion hieß es, man werde Heils Entwurf prüfen. Der Arbeitsminister will durchsetzen, dass die großen Paketdienste einspringen, wenn deren Subunternehmer Sozialbeiträge für die Boten nicht korrekt abführen.
Der Helm passt. Zollkontrolle mit Politprominenz. Finanz- und Arbeitsminister haben zum Pressetermin geladen. Auf einer Berliner Baustelle suchen Fahnder nach Schwarzarbeitern. In der Baubranche gilt, Arbeitgeber, die keine Sozialabgaben leisten, werden in Haftung genommen. Der Hauptauftraggeber muss nachzahlen. Hubertus Heil will das Modell auch für Paketboten erwirken. Die Branche boomt. Viele Logistikkonzerne beschäftigen Subunternehmen. Bei Kontrollen gab es dort zuletzt viele Unregelmäßigkeiten zu Lasten der Beschäftigten.
Das ist eine harte Arbeit, die muss anständig bezahlt werden und vor allen Dingen ist nicht zu tolerieren, dass dabei auch mit Sub-Sub-Sub-Unternehmerkonstruktion Recht und Gesetz umgangen werden.
Heil will deshalb mit der sogenannten Nachunternehmerhaftung gegensteuern. Heißt konkret, Subunternehmer müssen für den Paketboten Beiträge zur Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung abführen. Tun sie das nicht, muss der Hauptauftraggeber, also das größere Paketunternehmen, diese Abgaben an die Sozialkassen bezahlen. Der Bundeswirtschaftsminister hat das bisher abgelehnt. Altmaier sieht darin zu viel Bürokratie, die viele Unternehmen unnötig belasten würde. Der Unionsfraktionschef dagegen signalisiert Entgegenkommen.
Die Situation bei den Paketdiensten, das berührt uns auch. Und ich denke mal, das muss man sich genau anschauen, ob die Vorschläge von Herrn Heil da tauglich sind.
In der Unionsfraktion gibt es immer mehr Stimmen, die davor warnen, sich bei dem Thema zu verkämpfen und die dem Heilentwurf zustimmen wollen. Denn vor den anstehenden Wahlen in Europa, vor allen Dingen aber in Ostdeutschland, wolle man sich bei so einem populären Thema nicht von der SPD vorführen lassen.
In Teilen der Welt wird kräftig aufgerüstet. Die Gesamtsumme aller Militärausgaben stieg vergangenes Jahr um 2,6% auf 1,8 Billionen US-Dollar, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Die USA gaben als Spitzenreiter 649 Milliarden Dollar aus, gefolgt von China und Saudi-Arabien. Russlands Militärausgaben sind gesunken, deshalb Platz 6 vor Großbritannien. Deutschland stieg auf Platz 8. Die Ausgaben von 49,5 Milliarden Dollar entsprechen 1,2% der Wirtschaftsleistung.
Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron wollen Wege aus dem Streit zwischen Serbien und dem Kosovo finden. Vor einem Treffen mit den Regierungschefs des Westbalkans sagte Merkel, Stabilität in der Region liege im Interesse Deutschlands und Frankreichs. Zwischen Serbien und dem Kosovo gibt es unter anderem Streit über den Grenzverlauf. Ziel des Treffens ist, den Dialog wieder in Gang zu bringen.
Der Anführer des sogenannten Islamischen Staats, al-Baghdadi, ist offenbar das erste Mal seit 5 Jahren in einem Video zu sehen. Die Aufnahme wurde vom IS im Internet verbreitet. Unklar ist, wann genau und wo das Video aufgezeichnet wurde. Al-Baghdadi bezeichnet darin die Terrorangriffe in Sri Lanka am Ostersonntag als Vergeltung für Gebietsverluste des IS in Syrien. In Afghanistan beraten tausende Volksvertreter über den Friedensprozess in dem Land. In der Hauptstadt Kabul wurde die Loya Jirga einberufen. Diese große Ratsversammlung, so die Übersetzung, findet erstmals seit 2013 wieder statt. Etwa 3200 Delegierte kommen zusammen. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen den Stämmen und der Zentralregierung. Die Versammlung soll diesmal über Friedensverhandlungen mit den Taliban beraten. Die Ergebnisse sind für Präsident Ghani nicht bindend. Die Taliban boykottieren die Veranstaltung.
Afghanistans Präsident hat eingeladen. Aus allen Teilen des Landes sind Delegierte angereist. Sie sollen sich einigen in der Frage, ob Friedensverhandlungen mit den Taliban aufgenommen werden. Die Afghanen erwarten von euch, dass ihr die Frage des Friedens und seiner Stabilität brüderlich und miteinander diskutiert. Die Taliban lehnen die Loya Jirga als so wörtlich Show der Handlanger der USA in Afghanistan ab. Weite Landesteile werden inzwischen wieder durch die Taliban kontrolliert oder sind umkämpft. Auch mehrere namhafte Politiker und Regierungsmitglieder boykottieren die Versammlung und werfen Ghani vor, er betreibe Wahlkampf für die Präsidentenwahl in diesem Jahr. Dennoch will Ghani die Bedingungen für Friedensgespräche ausloten. Nicht verhandelbar sind Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Bürgerrechte, das politische System und die Verfassung. Das sind unsere roten Linien. Auch wenn die afghanische Politik zerstritten und uneins ist, in der Zivilgesellschaft, in den Provinzen wollen viele endlich Frieden. Wir werden die Taliban zu Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung aufrufen, so wie von uns bereits getan. Die USA und Russland haben bisher vergeblich versucht, die Taliban zu Friedensgesprächen zu bewegen. Jetzt soll es die große Ratsversammlung schaffen.
Um strengere Regeln für den Handel mit Plastikmüll geht es von heute an auf einer UN-Konferenz in Genf. Auch aus europäischen Ländern werden große Mengen solchen Abfalls vor allem nach Asien exportiert, wo sie Landschaft und Gewässer verschmutzen. Delegationen aus mehr als 180 Ländern sind an den Verhandlungen beteiligt. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag Norwegens, dreckigen oder unsortierten Plastikabfall künftig als gefährlich einzustufen und so den Handel damit zu erschweren. Deutschland will den Vorstoß unterstützen. Der Verlust der Artenvielfalt könnte für den Menschen ebenso drastische Folgen haben wie der Klimawandel. Mit dieser Warnung der Vereinten Nationen hat heute in Paris die Weltartenschutzkonferenz begonnen. Internationale Experten beraten dort über Maßnahmen zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Deren Schutz sei nicht nur ein ökologisches Problem, sondern müsse auch als wirtschaftliches, soziales und ethisches Thema verstanden werden.
Es gehe um ihre Zukunft. Artenschutz sei Menschheitsschutz, sagen die Wissenschaftler. Sie beraten seit heute mit Delegierten aus mehr als 100 Staaten, um Lösungen für bedrohte Pflanzen und Tiere zu finden. 3 Jahre lang hatten die Experten diese Konferenz vorbereitet. 8 Millionen Arten gäbe es insgesamt. Zwischen 0,5 und 1 Million aus Tier- und Pflanzenwelt seien weltweit vom Aussterben bedroht. Bis Ende der Woche will die Konferenz einen Bericht zum weltweiten Artenschutz vorlegen. Unsere Aufgabe ist es, dass die Artenvielfalt und das Ökosystem die gleiche Wichtigkeit wie der durch die Menschen verursachte Klimawandel bekommen. Das müssen wir vor allem durch genaue Analyse der eindeutigen wissenschaftlichen Belege erreichen. Zu den aktuell bedrohten Arten gehören zum Beispiel Berggorillas, aber auch mehrere Bienenarten. Die Hauptgründe für das Artensterben seien in verschiedenen Bereichen zu finden. Der Wandel in der Bodennutzung, Umweltverschmutzungen vielerlei Art, der Klimawandel, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, all dies wird den drastischen Rückgang bestimmter Artenbestände und in einigen Fällen ihr Aussterben zur Folge haben. Es soll auch untersucht werden, wie weit bisherige Artenschutzziele bereits umgesetzt werden konnten. Dem Bericht komme, so die Experten, eine ähnlich große Bedeutung zu wie dem Pariser Klimaschutzabkommen.
Die wichtigsten Fragen zum Artenschutz beantworten wir auf tagesschau.de, unter anderem, warum Wissenschaftler eine Diskriminierung bestimmter Arten beklagen.
Ein Pilotenstreik bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS hat in Dänemark, Schweden und Norwegen den 4. Tag in Folge zu Flugausfällen geführt. Allein für heute und morgen wurden rund 1200 Flüge gestrichen, auch Verbindungen nach Deutschland. Seit Freitag waren etwa 280.000 Passagiere von den Ausfällen betroffen. Der Streik hatte begonnen, nachdem Verhandlungen zwischen SAS und Pilotengewerkschaft über höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gescheitert waren. In Mosambik ist die Zahl der Todesopfer nach schweren Überschwemmungen auf 38 gestiegen. Rettungsteams konnten inzwischen in einige Gebiete vordringen, doch anhaltender Regen behindert den Zugang zu abgeschnittenen Regionen. Der Zyklon Kenneth ist vor 4 Tagen auf das südostafrikanische Land getroffen und hat mehr als 35.000 Häuser beschädigt oder zerstört. Mehr als 200.000 Menschen gelten als akut bedroht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 30. April.
Morgen bestimmt vielerorts Hochdruckeinfluss unser Wetter. Südlich der Donau sorgt das Tief über dem Balkan noch für Regen, der heute Nacht mitunter kräftig ist. Richtung Norden verbreitet klar, örtlich bildet sich Nebel. Morgen oft sonnig, der Regen zieht sich an die Alpen zurück. Im Südosten am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter, auch an der Ostsee sind gegen Abend ein paar Tropfen möglich. Im Norden heute Nacht Werte um den Gefrierpunkt, im Rhein-Neckar-Raum dagegen bis 9 Grad. Morgen 7 Grad am Alpenrand bis 20 Grad an der Elbe bei Sonnenschein. Am Mittwoch teils Sonne, teils Wolken, die vor allem in der Osthälfte dichter sind und dort etwas Regen, am Nachmittag auch einzelne Gewitter bringen. Am Donnerstag etwas freundlicher, aber am Freitag wieder wechselhafter und es wird auch kühler.
Ingo Zamperoni hat um 22.25 Uhr diese Tagesthemen. Gehen Sie eigentlich zur Europawahl? Wir fragen die Bürger und eintauchen ins Grün. Ausbildung zum Waldbademeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.